herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatz plus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst.
Immer wieder begegnet mir das Phänomen, dass Führungskräfte, Geschäftsführer mich ansprechen und fragen, wieso komme ich mit meinem Team nicht so überein? Wieso zieht das Team nicht mit? Wo ist die Dynamik? Wo ist die Eigeninitiative meiner Mannschaft? Wie kann ich das lösen? Und diese Frage beschäftigt mich natürlich im Arbeitskulturkontext täglich. Und ich weiß auch, dass diese Frage, wenn man darauf eine Antwort findet, praktisch darüber entscheidet, wie die Zukunft des Unternehmens läuft. Denn wir sind ein People-Business. Wir arbeiten mit Menschen an Menschen. Unser Produkt, was der Kunde kauft, ist der Mensch. Es ist menschlich. Und dementsprechend müssen wir auch mit den Menschen, die die Dienstleistung machen, die das Handwerk, das Kunsthandwerk leben, immer in sehr, sehr engem Austausch sein, was es braucht, damit der Kunde glücklich wird mit dem, was wir tun, der Mitarbeiter mit dem glücklich wird, was wir da tun, und wir damit die Zukunft des Unternehmens positiv entwickeln. Ich habe mir für diese Episode einen Gast eingeladen, der mir ja ins Leben gespült wurde und der mich ja selber total fasziniert. Ihr werdet das auch in der Episode merken. Wir haben eine sehr angenehme Sympathie füreinander, was natürlich an unseren ähnlichen Einstellungen zu dem Thema Arbeitskultur liegt. Und ihr dürft euch darauf freuen, denn es sind unglaublich viele Ideen dabei und vor allem Haltungsantworten. Wie komme ich denn in einen wirklichen Kontakt mit meinem Team und wie schaffe ich es, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass das Unternehmen sich positiv entwickelt und ich nicht als Geschäftsführer, Unternehmer das Gefühl habe, das alles selber zu machen. Ihr werdet in dieser Episode auch immer mal hören, dass es Sinn macht, eine zweite Person oder eine dritte Person sogar in dem Fall, also einen Außenstehenden für die Prozessbegleitung sich reinzuholen. Und ich kann das hier an der Stelle, kann und will das an der Stelle nochmal betonen. Wenn ihr Veränderungen in eurem Unternehmen hervorrufen wollt, nehmt euch für eine gewisse Zeit einen Unternehmensberater, Begleiter dann in meiner Variante, der euch da supportet. Alle Unternehmen, die ich bisher so begleitet habe und begleite aktuell, profitieren einfach unglaublich davon, dass eine neutrale Person den Prozess moderiert. Das hat was mit systemischen Hintergründen zu tun, hört ihr jetzt gleich in dieser Podcast-Episode. Wenn euch das Ganze gefällt, bitte abonniert die Kanäle bei YouTube, Spotify, Apple Podcasts und überall. Und ihr würdet mir eine große Freude machen, wenn ihr diese Episoden auch immer wieder reinteilt in die Friseurwelt. Denn dieser Podcast ist dazu da, Wissen zu teilen. Denn in der Friseurbranche gibt es unglaublich viel Wissen, unglaublich viel Fülle, unglaublich viele Dinge, die wir schon richtig, richtig gut machen. Und auf denen aufbauen und die wirklich umsetzend, könnten wir uns eine goldene Zukunft erschaffen. Da bin ich fest überzeugt davon. In diesem Sinne, jetzt viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Podcast-Episode beim Friseurfreund.biz Podcast. Eine für mich spannende Episode aus zwei Aspekten. Erstens, das Thema, was wir heute haben, interessiert mich selber brennend und unterstützt meinen Arbeitskulturfokus komplett. Und zweitens, ich habe heute im Gespräch jemanden, den ich gar nicht kenne, nur von einem Telefonat, einem ersten Gesprächstelefonat, was, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde ging. Also es hat sich, wir haben uns verquatscht, ne? Und das ist immer schon ein schönes Zeichen. Und gleichzeitig freue ich mich, den Nils Täuber, der heute bei mir im Podcast ist, heute auch in dieser Episode nochmal mit euch zusammen sozusagen kennenzulernen und noch ein bisschen mehr auch in seine Geschichte Hintergründe abzutauchen. Aber natürlich auch ganz viel zu lernen von dem, was mich an deiner Person so fasziniert hat im ersten Gespräch. Nils, ich sage kurz hallo und schön, dass du da bist. Freue mich sehr.
Hi Thomas, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wir haben ein Gespräch vor uns und ich mache mal ein kurzes Intro, warum ich dich eingeladen habe. Meine Hörer, Schauer und alle, die noch so dabei sind, wissen, dass ich vom Friseur-Business sage, es ist ein People-Business. Wir arbeiten mit Menschen an Menschen. Ein Empathieberuf, also im Grunde das Anspruchsvollste, was es gibt. Ich glaube auch, dass der Friseur als Person, als Mensch, das eigentliche Produkt ist. Also nicht nur die Tätigkeit, das Haare schneiden oder färben, sondern der Mensch in seiner Ganzheit ist eigentlich das Produkt, was der Endverbraucher kauft. Dieses Produkt braucht spezielle Bedingungen, um sich entfalten zu können, um zu glänzen, um zu wirken, um zu funktionieren. Und da kommst du ins Spiel, denn ich glaube, die Friseurbranche hat noch Bedingungen, wo das Produkt sich gar nicht so entfalten kann. Also das Produkt wirklich Mensch-Friseur. Und ich wundere mich immer wieder, warum so wenig die Friseure eingebunden werden in das Thema Unternehmensentscheidungen. Denn die Teams, die Friseure, die sind die, die den Umsatz bringen, die die Realität leben, die direkt an der Front stehen, ein hässliches Wort, aber die direkt vorn am Kunden stehen. Und die brauchen doch ihre Bedingungen. Und gleichzeitig merke ich, dass immer, wenn es darum geht, die Menschen einzubinden in die Prozesse, ganz häufig die Unternehmer das Nervenflattern bekommen, wenn ich da mal nachfrage bei meinen Teams, was die so wollen und brauchen, und die geben mir eine Antwort, was mache ich denn dann mit dieser Dynamik, die sich da entfacht? Was mache ich denn, wenn da was kommt, was ich gar nicht hören will? Und wie komme ich denn mit der Dynamik dann klar? Oder wie ertrage ich das vielleicht auch? Und danke für die
spannende Knurren.
Da ist ein bisschen für unsere Hörer, dass man so ein bisschen weiß, worum es heute hier gehen soll. Und dann wurdest du mir zugetragen. Und zwar aus dem Vella-Orbit heraus. Auch meine Hörer, Schauer wissen alle, dass ich totales Vella-Kind bin und das sehr liebe, dieses Unternehmen. Und ja, es wird da wohl demnächst etwas geben, wo du auch mal einen Teil machst. Und ich hörte von dir und dachte, den musst du mal fragen, wie er das ganze Thema so sieht. Dann habe ich dich angerufen, wir haben uns verquatscht im Erstgespräch, das habe ich erzählt. Und ich habe festgestellt, du hast Fähigkeiten aus meiner Sicht, die für eine gelingende Zukunft in Unternehmen schlicht nötig sind, notwendig sind in dieser klassischen Form. So, und deshalb toll, dass du heute da bist, dir die Zeit nimmst in deinem sicherlich auch vollen Alltag und heute mit mir in Austausch gehst zu eben diesen Themen. Wenn wir zwei jetzt quatschen eine Stunde, welche Qualität wollen wir unserem Gespräch geben?
Das Thema Qualität ist ja, also Quantität haben wir ja quasi schon mal festgelegt. Das heißt, wir begrenzen, also lang können wir, wir haben im Endeffekt uns im Vorgespräch auf jeden Fall schon ordentlich verquatscht. Heute haben wir uns den Rahmen gegeben oder du uns einen Rahmen gegeben, netterweise, dass wir sagen, komm, nach 60 Minuten irgendwann machen wir mal einen Cut. Ich bin als Typ immer ein Freund davon, eine humorvolle Note mit reinzubringen. Das heißt, wenn man mit mir arbeitet oder mich erlebt oder mich kennt, weiß man, dass wenn jemand gar keinen Humor hat, ist es meine Aufgabe, den Menschen den Humor beizubringen oder irgendeiner Form was Positives reinzubringen. Und natürlich, wenn man mit Menschen arbeitet oder auch mit Teams arbeitet, ist es natürlich eh immer schön, wenn man zwischendurch mal lachen darf bei allem Negativen. Also von daher sollten wir aus meiner Sicht heute nicht vergessen, auch das Ganze mit einem fröhlichen Auge zu betrachten.
Das trifft sich gut. Du bringst den Humor rein und ich achte darauf, dass wir ausreichend kritisch sind. Ausreichend kritisch, weil ich habe es gerade im Intro schon gesagt, ich wünsche mir, dass da auch vor allem die Unternehmer, die uns heute zuhören, auch dann weiter zuhören und nicht einfach Stopp drücken, wenn es mal vielleicht ein kritisches Wort gibt über althergebrachte Führungsstile. Und dafür bin ich vielleicht auch in einer gewissen Form bekannt, das dann auch mal zu formulieren. Und du machst dann bitte wieder einen Witz drüber, damit alle wieder lachen.
Ja, sehr
gut. Ich reite uns rein und du holst uns wieder raus.
Ne? Ja. Ja, das habe ich auch schon öfter in meinem Berufsleben so erlebt. Schön. Also von daher machen wir so.
Ja. Nils, genau jetzt fangen wir auch gleich an. Wenn du sagst, das hast du in deinem Berufsleben schon oft erlebt, was machst denn du beruflich? Klär uns mal alle auf.
Also ich bin, ich habe drei Ausbildungen durchlebt quasi. Also ich habe ursprünglich meine kaufmännische Ausbildung gemacht, bin Marketing-Kommunikationskaufmann, habe dann Betriebswirtschaft studiert, berufsbegleitend im wunderschönen Luxemburg, weil ich in Trier lebe und arbeite seit 20 Jahren und dementsprechend das in der Grenzregion ist, an der schönen Mosel. Also habe ich da noch mein betriebswirtschaftliches Studium gemacht und habe dann zusätzlich im Nachgang noch eine Zusatzausbildung als systemischer Coach und Veränderungsmanager gemacht, okay, was mir eben halt in meinem beruflichen Feld ja sehr viel geholfen hat und immer noch hilft. Und von Hause aus bin ich eigentlich ein Agenturkind. Das heißt, ich habe 11 Jahre in der Welt der Marketing-, Werbe-, Design- und Kommunikationsagenturen gearbeitet, davon 5 in der Leitungsfunktion. Und habe mich dann 2017 selbstständig gemacht als Strategieberater und habe so Schwerpunkt Positionierung, Kommunikation, aber auch eben Veränderungsprozesse. Irgendwann bin ich dann auch mal in das Thema Organisationsentwicklung mit reingerutscht und bin da ehrlich gesagt ein Allrounder und arbeite jetzt seit 2019 für die Friseurbranche über die Kollegen von Salonimpuls, da bin ich quasi im Netzwerk von Salonimpuls tätig, ja, und die sind quasi auf mich aufmerksam geworden und haben mich sozusagen mit an Bord geholt, also alles rund um Dominik und Jörn Musti, die man vielleicht kennt, und genau, von
Grüße
daher
an die zwei.
Grüße gehen raus an Dominik und Jörn, genau, die gerade irgendwo auf der Autobahn sitzen zum nächsten Kunden, während wir in unserem Büro sitzen, von daher genau, bin ich seit 2019 quasi für die Friseurwelt auch tätig. Ansonsten bin ich aber nach wie vor branchenübergreifend tätig, was mir wichtig ist, dass ich aus allen Branchen, allen Bereichen die Probleme, die Herausforderungen kriege und halt offen bleibe. Und dahingehend ist es mir persönlich wichtig, dass ich natürlich eben seit einer längeren Zeit auch für die Friseurwelt arbeite, aber halt offen bleibe und auch für andere Branchen arbeite, weil es mir in meinem Job gut tut. Also da halt frei zu bleiben und auch die Sachen aus den verschiedenen Branchen mit reinzubringen und Vergleiche zu ziehen. Das ist halt, ne, ob ich jetzt für einen Zweckverband arbeite oder für eine öffentliche Verwaltung arbeite, wo gibt es da quasi halt auch Schnittmengen, wo man sagt, das geht einem Friseurunternehmen mit 20 Mitarbeitern nicht anders teilweise. Ne? Das erdet auch nochmal auch im Gespräch mit den Kundinnen und Kunden. Ja.
So. Warum hast du damals dich für so eine systemische Coaching-Ausbildung, Veränderungsmanagement entschieden? Warum hast du es damals gemacht? Was war denn der
Auslöser? Also ich habe im Endeffekt, das Spannende war, dass ich gemerkt habe, ich mache jahrelang das Thema Markenidentitäten. Also wie will ich als Marke wahrgenommen werden, mich aufstellen, was ist meine Zielgruppe, was ist mein Markt, für wen will ich arbeiten, was will ich anbieten? Und das ist alles, ich sag mal, bei mir das Thema Strategieberatung auf das Thema Marke, Unternehmens, Ausrichtungen. Und ich habe gemerkt miteinander, dass ich natürlich aus der Beratungswelt komme. Das heißt, ich habe immer einen Vorschlag, immer eine Idee, immer eine Lösung. Da kommt dann meine Dynamik her. Ja. Und ich habe aber festgestellt, im Laufe der Jahre, eigentlich liegen die Ideen immer im Unternehmen. Und meine Aufgabe muss es sein, zu wachsen da drin, dass ich mich eher als Coach verstehe und dann wiederum immer in die Beraterrolle reinspringe, aber es lerne, mich zurückzunehmen, zu reflektieren und mich quasi zurückzunehmen in der Situation, denn die Lösung liegt im Unternehmen, ich muss sie nur rauskitzeln. Das heißt, Methoden lernen, Techniken lernen und ein Verständnis. Also ich habe das am INECO-Institut der Uni Köln gemacht. Mhm. Auch da Grüße gehen raus an das wunderbare Dozententeam der Uni Köln oder des INECO-Instituts, dass ich im Endeffekt festgestellt habe, ich möchte gerne noch tiefer mit den Menschen arbeiten und zwischendurch diese Beraterrolle verlassen und rausgehen. Mhm. Und dafür war diese Ausbildung Gold wert, wirklich Gold wert, weil ich dann dadurch festgestellt habe, ich kann mich besser zurücknehmen, ich bin eher der dynamische und eben energetische Typ, kann mich dadurch zwischendurch nochmal erden und wurzeln. Und ich nehme mal das Bild, wenn ich mit Menschen arbeite und Unternehmen arbeite, ihr habt wunderbare Vasen da stehen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist die Vase gerade auf den Boden schmeißen und ich baue sie wieder auf. Also das heißt, ich baue sie wieder auf, anders zusammen. Und das konnte ich mit dieser Ausbildung eben sozusagen noch besser fundieren. Also ich habe das vorher schon gemacht, aber irgendwie intuitiv über Berufserfahrung, über Projekterfahrung. Und ich wollte einen wissenschaftlich-theoretischen fundierten Hintergrund dazu. Und den habe ich mir in dieser systemischen und Change Manager Ausbildung quasi dann gegeben.
Toll. Change Management war dann auch gleich der zweite Begriff, auf den ich nochmal eingehen wollte. Veränderungsmanagement. Ich glaube, dass die allerwenigsten Menschen anders. Ich nehme das selber an mir so wahr. Und ich weiß, dass es, glaube ich, vielen in meinem Umfeld so geht. Veränderung, die von außen kommt, ist ganz selten lustig. Also es ist ganz selten so, dass man denkt, na, endlich ist da mal was passiert in meinem Leben. Endlich ist mal dieses Thema gekommen. Endlich ist mal ein Schicksalsschlag. Hat ja keiner. Jetzt hast du gerade das Bild gehabt von dieser Vase. Und ich glaube, vielen kommt das genauso vor. Wenn man was verändern muss, es ist ja auch, jetzt muss ich doch noch mal kurz auf die Friseurbranche erstmal gehen. Die Friseurbranche muss sich gerade verändern. Da ist so viel Druck drauf und so viel, wir hatten jetzt den Zukunftskongress in Berlin, also dass man da an Insolvenzzahlen hört, an stillen Schließungen, also das ist ja ein einziger Koloss von Problemen, wenn man denen zuhört. Ich sehe das anders, ich sehe das so, wir haben da einen riesen Fund an Fähigkeiten, Fülle, Möglichkeiten, Qualitäten, ist der Hammer. Es wird bloß nicht gelebt, es wird nicht genutzt, es wird nicht dem Kunden präsentiert. Da bin ich, ne? Und ich glaube, mit einer gehörigen Portion Eigenverantwortung wäre das alles möglich, das zu schaffen. Muss man gar nicht nach der Politik um Hilfe schreien. Meine Meinung jetzt, Thema, da war er ja kritisch, ne? Ich so, du musst jetzt einen Witz machen, ich war kritisch. aber niemand mag die Veränderung von außen. Die meisten wollen, dass die Vase bitte so bleibt und mit ein bisschen Glück darfst du sie anmalen. Aber das Zerschlagen der Vase, dieses Hinterfragen aller bisherigen Dinge, sich auf Ergebnis offen zu trauen, ist das noch gut? Es gibt so eine Frage in den Filialistenunternehmen, brauchen wir noch Salonleiter? Da gibt es in meinem Herzen eine Antwort drauf. So. Aber die Frage will keiner hören und die Antwort schon gar nicht. So, ne? Weil das die Vase ist. So.
Ja.
Was sind das, wie machst du das? Also wie siehst du das? Wie siehst du Veränderungen?
Also für mich ist es immer so, dass ich dann, das Ziel muss es sein, das zu schaffen, dass die Kundinnen und Kunden da stehen und irgendwas an der Vase entdecken, wo sie sagen, stimmt, irgendwie gefällt mir das auch nicht. Ich habe das, also das heißt, das Ziel muss es sein, dass ich, und das ist dann eben mein Anspruch, ich will Lust machen auf Veränderungen, dass die Leute sehen, wir können etwas optimieren. Also wir können etwas anders gestalten. Wir können etwas verändern im positiven Sinne. Und das heißt nicht, das klassische Thema, ich mache das schon immer um 13 Uhr Pause, wieso muss ich die jetzt in Zukunft an 5 Zeiten verteilen, weil irgendjemand meint, wir sollen jetzt flexible Pausenzeiten einführen. So, ne? Ja, aber was heißt das denn für dich, flexible Pausenzeiten? Ne? Das heißt doch auch was für dich was ganz anderes, dass du mehrmals Pause machen kannst und nicht darauf hinarbeitest, dass du jetzt dann 45 Minuten Zeit hast, sondern dass du das verteilen kannst. Du hast immer mal wieder eine Viertelstunde Zeit und nicht nur einmal 45 Minuten. Siehst doch mal positiv. So. Und das ist so meine Arbeit, dass ich sage, wir müssen das hinkriegen, dass die Leute Lust haben und Spaß haben an Veränderungen. Und das ist das Ziel von mir. Da hilft dann ab und an eine Portion Humor oder auch eine Portion Flapsigkeit und Lockerheit bei der Friseurbranche, die ich lieben gelernt habe, wenn man dann, ich arbeite auch für Konzerne oder für Großunternehmen, da ist alles viel strukturierter, alles durchdekliniert, durchexerziert. So, das ist nochmal ein anderes Miteinander. Aber gerade bei der Friseurbranche Spaß zu machen, Lust zu machen, sozusagen zu sagen, hey, lass uns mal was verändern. Lass uns mal was anpassen. Und lass uns mal gucken, was wir optimieren können. Also wir machen das fürs Unternehmen, fürs Team, auch für die Unternehmensleitung, für alle, so. Und jeder muss vielleicht einen Schritt sich verändern, aber im Nachhall ist es nachher wunderbar. Und das ist das, die Aufgabe, die Leute erstmal davon zu überzeugen, dass Veränderung notwendig ist, wenn sie es noch nicht wissen. Und dann zu schauen, dass es irgendwie Bock macht, dass ich Spaß daran habe zu sagen, lass mal was verändern. So, ne? Im Sinne von Veränderung, Optimierung. Das heißt, wir wollen etwas optimaler machen, besser machen, effizienter machen oder effektiver machen, oder vielleicht auch mal sozialer machen. Ne, weil man sagt, irgendwie finde ich das gerade nicht so sozial im Umgang miteinander. Ja, okay, dann lass uns doch überlegen, wie wir das verändern können. Aber Spaß und Lust daran zu haben, so die Dinge anzupacken und nicht aus einem Druck heraus.
Ja. Nicht aus dem Druck heraus, ne? Wenn allerdings der Druck gerade da ist, dann wird es schon manchmal etwas schwieriger, das Schöne zu sehen. Ne? Mein Freund Steffen Klaus und Arbeitskollege sagt immer, das Neue braucht Freunde. So, und aber dahin zu kommen, wo man sich vielleicht so in der Ecke fühlt und so ein bisschen bedroht fühlt, vielleicht auch von der ganzen Gesamtsituation, dann eben das Neue als Chance zu begreifen. Und jetzt habe ich noch einen ganz kritischen Einwand. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird so viel darüber geredet, dass man etwas neu macht, aber es ändert sich dann nichts, weil die Kraft des Neuen oder die tiefgreifende Veränderung des Neuen eigentlich gar nicht gereicht hat. Das war so, das waren dann das Neue, was man gemacht hat, war nur so Kosmetik, aber eben nicht wirklich Veränderung. Also Kosmetik im Gesicht, aber eigentlich hätte man mal die Nase richten müssen. So, jetzt war es. Aber dass das nicht tiefgreifend genug ist, was da? Dass dann wirklich hinterher die Menschen auch merken, das hat sich jetzt gelohnt, es hat sich wirklich, wirklich was verändert. Sondern es ist einfach nur ein bisschen schöner, okay, aber es ist nicht so tiefgreifend wirklich besser in der Wahrnehmung. Wie siehst du das? Passiert das?
Ja, also ich sag mal so, je größer die Unternehmung, desto schwieriger wird das quasi halt, das durchzudrücken. In meisten Fällen kommen ja leider aus meiner Sicht diese Themen immer, also klassisch top-down. Das heißt, der Unternehmensleiter, die Unternehmensleitung kommt an und sagt, ich habe hier ein Problem. So, wir müssen das jetzt ändern. So, ne? Ich habe das auch mal gehabt bei einem Thema, also ich mache auch ein Format, das nennt sich Teamtag quasi, wo ich eben den ganzen Tag mit dem Team verbringe und das Team dazu bringe, dass sie besser miteinander kommunizieren, sich besser verstehen als Mensch, als Typ. Und ich hatte in dem Vorgespräch das Gefühl, dass die Unternehmensleitung kein gutes Bild vom Team hatte. Ja. Und ich habe dann gesagt, erstmal bin ich dagegen, aber ich weiß noch nicht warum. Ich glaube dir das nicht. So, ne? Und am nächsten Tag hat sich eben halt dann rausgestellt, dass das Team eine Energie hat, eine positive Ausstrahlung hat und Bock hat, so, aber es eben in der Kommunikation zwischen Unternehmensleitung und Team irgendwie geknirscht hat. So. Ja. Und das wurde dann an dem Tag aufgelöst durch eine aktive Kommunikation und auch, dass ich natürlich in Form der Moderation die Themen, die dann am Tisch waren, halt aktiv angesprochen habe und gesagt habe, da kommt dann mein nordisches Temperament raus, dass ich dann Sachen auf dem Tisch, Butter bei die Fisch, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und jetzt wird hier mal das ausdiskutiert. Ich habe keine Lust darauf, dass ihr jetzt wieder nachher rausgeht und dann sagt, ja, eventuell, ne, linke Tür, rechte Tür, in 10 Ecken wird diskutiert, die Leute verlieren Arbeitszeit, sind nachher sauer aufeinander, untereinander. Und das konnten wir dann klären. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wie die Sichtweise ist. Das Schöne ist aber, je kleiner die Struktur, desto schneller kriegst du es durchgedrückt. Ich kenne es auch auf Konzern oder auf größerer Ebene oder Mittelstandsebene, wo du merkst, da möchte die Unternehmensleitung was machen. So. Mhm. Weil die Unternehmensleitung das Gefühl hat, ich muss was verändern, irgendwas läuft doch hier schief. Vielleicht auch nur betriebswirtschaftlich abgeleitet, ne? Reines Zahlenthema. Wenn das aber nicht auf die Abteilungsleiter oder auf die Salonleiter und dann aufs Team runtergebrochen wird und durchgedrückt wird, ist es nachher eine reine, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, ist es quasi halt ein bisschen Botox im Gesicht. Man merkt aber halt nach einem halben Jahr, scheiße, die Falten sind wieder da. Ne? So. Und das ist halt eben der Punkt, dass man halt dann überlegen muss, wie ernst ist dir das? Wie wichtig ist dir das wirklich? Willst du die Veränderung? Willst du das jetzt umsetzen? Willst du auch daran arbeiten? Das ist ja unser gemeinsamer Job auch. Ja. Wenn du möchtest, ernsthaft mit mir zu arbeiten oder ernsthaft Dinge verändern, bin ich gern dabei. Wenn du sagst, ich will nur ein Tagesformat machen und ich will da einmal einen Impuls setzen, ist das auch okay. Aber dann muss dir klar sein, wir verändern hier nicht die DNA und die Kultur oder die Mentalität des Unternehmens, wenn wir hier so ein One-Shot-Moment machen, das kriegen wir nicht hin. Dann ist es eine langfristige Geschichte, weil du es von oben bis unten durchziehen musst. Und das ist dann ab und an, wo dann auch, jetzt darf ich dann der kritische Part sein, dem einen oder anderen Unternehmer oder Unternehmerin, der lange Atem fehlt. Die sagen dann, wir machen jetzt was und verlieren nach 3 Monaten oder 6 Monaten die Lust drauf, so, weil dann auch logischerweise im Daily Management 1000 andere Sachen kommen. Aber das ist das, was es nachher ausmacht. Dranbleiben, durchziehen, weiter mit dran arbeiten, gucken, wie setzen wir es um, und nicht nur eben zu sagen, hier ist eine tolle Idee, das können wir machen. Ja, und dann merkt man so klassisch Rohrkrepierer nach 2 Monaten, ne, so, toll, war eine tolle Idee, aber hat keine, ja, aber wie ist es denn weiter behandelt worden? Welche Wichtigkeit, welche, ne, habt ihr dem Ganzen dann gegeben? Und da gibt's schon hin und wieder mal, wo ich dann auch denke, boah, Leute, ganz ehrlich, so einfach ist das Leben halt auch nicht. Ne? Also da steckt da ein bisschen mehr drin als ein Seminar, ein Tagesformat oder irgendwie ne, sonstige Sachen, sondern es ist halt eine kontinuierliche Arbeit.
Ja. Wie ernst ist es dir wirklich? Und du hast gerade in den ersten Sätzen dieser Ausführung gehabt, wenn es so betriebswirtschaftlich abgeleitet ist. Und da dachte ich erst, du sagst, ja klar, betriebswirtschaftlich, wir haben hier ein Zahlenproblem und das soll bitte geklärt werden. Und wenn man diesem Problem dann mal so auf den Grund geht, da gibt es ja diese schöne Warum, wie heißt denn das? Warum-Kaskade oder so heißt das, glaube ich. Warum haben wir denn das Problem? Warum haben wir es denn wirklich? Was ist denn dann wieder so? Also wenn man da mal rumfragt, mit mehrfachigen Warum-Fragen, dann merkt man, es endet fast immer beim Team. Und nicht Schuld des Teams, sondern gesamtes Team, Unternehmen, Kommunikation, Integration, wie sind alle am Ball, wie viel Enthusiasmus ist am Start, Eigenverantwortung, Eigeninitiative. Das sind dann die Dinge, die auffallen, dass die fehlen. Und die äußern sich ja nur in der Zahl irgendwann mal. Dieses Abtauchen da rein, das ist, glaube ich, was, wo du recht hast, da ist der lange Atem häufig nicht da. Die Wichtigkeit nicht und ich glaube, jetzt kommen wir zwei ins Spiel, auch nicht die Idee, wie mache ich das denn?
Ja.
Also ich sehe das Problem, aber ganz ehrlich, wie soll ich
das?
Ich verdiene ja mein Geld hauptsächlich mit Preiskonzeptanpassungen. Das macht die Friseurbranche seit Jahrzehnten, macht man das ab und zu mal. Aber eine, die wirklich funktioniert, die braucht ein Vierteljahr. Das ist ein Riesenprozess. Das geht nicht nur im Tagesseminar und es geht immer um die Menschen. Lass uns über Menschen reden. Der Podcast so als Idee soll heißen Teamintegration. Jetzt haben wir gerade von dir gehört, klar, meistens kommt die Entscheidung von oben, top down, wir müssen mal was ändern. So. Wie stehst du denn dazu, dass man in Unternehmensentscheidungen, die auch größere Ausmaße haben, das Team, also alle Teammitglieder, die daran beteiligt sind, an diesem Unternehmen bestenfalls, dass man die einbezieht in solche Prozesse? Wie stehst du zu sowas?
Also ich finde das grundsätzlich wichtig. Die Frage ist eben, zu welchem Zeitpunkt. Also es gibt ja auch die Teams, die je nach Größe des Unternehmens von sich aus quasi halt kommen und sagen, wir haben da ein Problem, wir wollen da mal ran. Ich gehe zum Abteilungsleiter, zur Salonleitung, wie auch immer. Die Salonleitung geht dann zur Unternehmensleitung und sagt dann, wir haben da ein Problem, ich habe da was aus dem Team mitgekriegt. So, das ist natürlich optimal, wenn dann die Unternehmensleitung sagt, quasi, ah, okay, super, dann finde ich das gut, ihr habt da was und dann möchte ich da auch rangehen und ich unterstütze euch. Ne, was braucht ihr denn? So, und dann geht es eben los, wie du sagst, ja, wissen wir auch noch nicht. So, aber es wäre dann gut, einen Ansprechpartner zu haben, wo man zumindest mal anrufen kann. Und das ist auch das, wie sich bei mir häufig Themen entwickeln. Im Operativen, das, und das finde ich spannend, du hast am Eingang bei der Intro gesagt, das Thema People Business, ich sehe das bei Friseuren genauso. Meine Frau ist das beste Beispiel, der ist egal, was da für ein Logo draußen dran steht, sondern die sucht sich den Friseur, die Friseurin so aus, wie es von der Chemie passt. Also das heißt, will ich jemanden, der viel redet, der wenig redet, will ich jemanden, der einen starken Händedruck hat oder weniger starken Händedruck hat, ne, bei der Kopfmassage, was auch immer, aber genau so ist es quasi halt persönlich. Und in unserem Job ist es auch so. Das heißt, bei mir ist es häufig so, dass ich mit Menschen in Verbindung komme und man baut ein Vertrauen auf. Und dann gibt's Menschen, die sagen, hör mal, Nils, ich habe da dies und dies an Problemen. Ich habe das Gefühl, ich kann mich dir anvertrauen. Können wir das Problem lösen? Ist das was für dich? Hast du da eine Idee?
Genau.
Und dann komme ich mit meinem eher kreativen Naturell und sag, ja, okay, dann sprudelt es an Ideen. Das könnten wir machen, das könnten wir machen, das könnten wir machen. Du brauchst aber in irgendeiner Form einen Sparringspartner, im besten Falle extern, der halt sagt, ich komme als Externer mit ein bisschen Diplomatie und ein bisschen Abstand auch rein, kann mir natürlich herausnehmen, auch vielleicht direkter zu kommunizieren mit allen Ebenen, ehrlich gesagt, das hilft. Aber du brauchst jemanden, dass du sagen kannst, okay, für den Punkt rufe ich jetzt den Thomas an, rufe ich jetzt den Nils an, rufe ich jetzt den Dominik oder Jörn an, wie auch immer, und sag dann, okay, ich glaube, die können mir helfen. Und dann ist es oftmals nicht das Schema F, sondern das total Individuelle. Das ist das, ne, also wenn wir jetzt sagen, okay, ne, keine Ahnung, bei jedem Friseur hängt irgendeine Preisliste draußen dran und du bedienst dich aus dem Katalog, ist es bei uns im Job genau andersrum. Also das heißt, wie viel Zeit willst du investieren, beziehungsweise wie viel Zeit, denke ich, brauchen wir für die Herausforderung, die ansteht? So. Aber es ist ganz viel das Thema individuell zu schauen, wo kommt das Problem her? Ne, seit wann ist das da? Ist das nur auf kleiner Ebene? Ist das nur in einem kleinen Dreierteam? Oder ist das in 10 Salons parallel dasselbe Problem? Ist es eher auf der unternehmerischen Ebene? Und danach würde ich dann auch entscheiden, wie viel muss das Team zu welchem Zeitpunkt eingebunden werden? Mache ich das basisdemokratisch? Muss ich das Gefühl vorher haben? Ist dieses Unternehmen basisdemokratisch oder nicht? Ja. Wenn dieses Unternehmen patriarchalisch organisiert ist und es ist klar, da ist der große Chef, der da oben sitzt und sagt, was ich sage, ne, ich bezahle, also der Klassiker, ne, ich bezahle die Rechnung, ich bestimme hier alles, was wir alle noch kennen, ne, vielleicht ist das irgendwann mal weg, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber dann muss man halt danach auch entscheiden, ab wann binde ich das Team ein? Weil ich kann auch ein Team überfordern. Wenn ich reingehe und sofort sage, hey, deine Meinung ist gefragt, wir wollen dich jetzt mit einbinden, und dieses Team hat die letzten 15 Jahre nicht einmal die Meinung quasi sagen dürfen, kann ich ein Team damit überfordern, dass die denken, was ist das jetzt hier für eine Nummer? Sobald der Typ da weg ist, also jetzt du oder ich beispielsweise, da kommt der Chef doch aber, haut auf den Tisch und dann ist doch aber wieder nachher hier Monarchie angesagt und Demokratie ist wieder weg. Ne? Also, und da muss man wirklich individuell schauen, da gibt es nicht dieses Nonplusultra oder dieses klassische, wir machen das jetzt so, sondern wirklich gucken, woher kommt das Unternehmen, wie ist das aufgestellt, wie wird es geführt, wie ist die, ich sag mal, die Kultur aktuell und was ist auch der Wunsch, wie viel Kulturveränderung will ich denn oder will ich nur eine schnelle Lösung des Problems, dann kann es auch mal sein, auf Chefebene Vorschläge erarbeitet, durchsetzen, dann ist das Problem gelöst. Dadurch ändere ich aber vielleicht nicht die Arbeitskultur oder die Mentalitäten der Menschen. Also das würde ich halt dahingehend stark unterscheiden.
Fand ich ein ganz sehr schön, auch danke für die vielen Ausführungen. Da merkt man, du bist richtig tief drin im Thema, genau der richtige Gast. Ich habe das viel, dass Unternehmen, dass die Geschäftsführer der Unternehmen sich eigentlich als Menschen mit offener Tür bezeichnen, die immer da sind für ihre Mitarbeiter und gleichzeitig die Mitarbeiter aber das wahrnehmen, was du gerade beschrieben hast, nämlich der da oben entscheidet eh oder die da oben entscheidet eh immer alles und mein Wort hier wird zwar manchmal gefragt, aber nie gehört. So. Aber die Diskrepanz ist spannend, dass die Geschäftsführer sagen, hey, wir wollen euch hören, aber der Mitarbeiter es gar nicht glaubt. So. Aber eigentlich ist es da. Also da merkt man, wie verschieden da drauf geguckt wird. Und wenn ich meine Preiskonzepte zum Beispiel oder andere Unternehmenskulturänderungen mache, dann merke ich ganz viel an einem erlebten Beispiel. Also zum Beispiel im Preiskonzept, wo mal alle mitreden, wo wirklich mal alle mitreden und alles reinbringen, was sie an Bedürfnissen an das Preiskonzept haben, dann entsteht durch diese Erfahrung ein, oh, wir wurden wirklich, wirklich gehört. Und dann lösen sich auch so Stück für Stück ein bisschen diese Mutmaßungen dem anderen gegenüber auf. Also Mutmaßung, Team denkt, na, die da oben machen eh, was sie wollen. Und Achtung, selber Satz, die Geschäftsführung denkt, die da machen eh, was sie wollen. Ne? Mhm. Und dann lösen sich manchmal am Prozess, löst sich so ein Erkennen aus, nee doch, wir haben das ja zusammen geschaffen. Und daraus entsteht dann irgendwie eine neue Kultur, zumindest meine Erfahrung. Aber die Menschen daran zu führen und eben auch manchmal die Geschäftsführer zu überzeugen, sich auf einen Prozess einzulassen, der noch kein vorhersehbares Ergebnis hat, das ist immer wieder schwer für die Geschäftsführer. So, wie kriegst du das hin, wenn ein Geschäftsführer sagt, muss ich was ändern, aber die Zügel, die halte ich hier in der Hand. Also du kannst gerne mit dem Team reden, aber ich entscheide. Wie machst du das? Wie gehst du mit solchen Sachen um? Wie mit so, ich sag mal, klassischen Führungskräften, die ja dann zu Recht auch gefordert sind, weil die kennen das ja nicht.
Also ich finde es halt immer wichtig, dass man halt ganz klar über Offenheit kommt. Also mir ist das immer wichtig, dass ich sage, wenn, also oder anders oder noch anders ausgeholt, es ist das Kernelement der Kommunikation miteinander. Das genaue Beispiel, was du gerade gesagt hast. Ich schimpfe mich irgendwie auch Kommunikationsexperte, weil ich eben halt seit 15 Jahren in der Kommunikation, 16 Jahren in der Kommunikationswelt halt beschäftigt bin und weiß, wie Gestaltung funktioniert, wie Hierarchie von Typografie funktioniert, wie Farbe wirkt, wie Formen wirken, ne, aber eben auch, wie ich quasi halt sowohl im Endkunden als auch im B2B Führungsbereich kommuniziere. Und wenn ich jetzt mal, wenn jeder mal an sein Privatleben denkt, er kommunikativ ausgebildet wurde im Elternhaus und so weiter, sind wir vielleicht auch im deutschen Kulturraum nicht diejenigen, die quasi halt viel über die Dinge reden und philosophieren und alles offen ansprechen, sondern wir kommen aus, ne, also wir kommen vielleicht aus einer Zeit, wo man eher weniger gesprochen hat, wenn wir jetzt die Kriegsjahre nehmen vielleicht, ja, dann wurden Sachen verschwiegen, es wurde Sachen weggedrückt, weil viel Negatives passiert ist. Und dann irgendwann war es aber trotzdem so, dass das in der Kultur verankert war. Man muss nicht über alles sprechen. Das ist im Miteinander natürlich super schwierig, wenn ich quasi halt nicht sah, also ne, außer, ich meine, ich kenne auch Freunde von mir, die haben so alt 68er Eltern, sag ich jetzt mal, ne, da ist natürlich alles Hippie-Kultur, alles wird über alles gesprochen. Wunderbar, hilft natürlich ja, auch. Ja. Hilft wirklich. Aber das Thema gewaltfreie Kommunikation, das Thema, also ne, das ist in sehr vielen, wenn man mal selber an sein Privatleben denkt, wie bin ich erzogen worden, aus was für einem Elternhaus, meine Großeltern, Urgroßeltern, da ist so bei vielen doch, wenn man mit den Leuten spricht, eher so, da haben wir nicht drüber gesprochen. Nee, das wurde mir nie erzählt. Nee, da haben wir nie miteinander geredet. So. Mhm. Und das ist im Kern das Ursprungsproblem bei allem, dass wir quasi halt nicht offen die Sachen ansprechen. Dann bin ich halt ein Freund von gewaltfreier Kommunikation. In dem Falle, wir sind das auch gewohnt. Ne? Auch da braucht man sich nur an den eigenen Vater zu erinnern, der gesagt hat, ne, war mit Finger auf dich gezeigt und dann mach das jetzt anders und das ist Quatsch, was du machst. Genau. So. Und eigentlich hatte er mir aber gesagt, ich mache mir gerade Sorgen, dass du vom Fahrrad fällst. Ich hab Angst, dass du dir irgendwie die Nase aufschürfst. Mhm. Bitte konzentrier dich und guck auf die Straße beim Fahrradfahren. So. Mhm. Er hat es aber niemals so gesagt, weil er es nicht so gelernt hat. Ja. Mein Wunsch und mein Anspruch ist, dass wir es lernen, so zu kommunizieren, wie es hilft. Also wenn ich sage, hör mal, ich wünsche mir von dir, dass du aufpasst im Straßenverkehr, weil ey, du bist mir ein super wichtiger Mitarbeiter und ich habe Angst, wenn du mit deinem E-Scooter da rumballerst irgendwie ohne Helm oder so. Ich mache mir Sorgen und ich würde mir wünschen, dass du jeden Morgen gesund zur Arbeit kommst. Ist was anderes, wenn ich sage, zieh den Helm an und sei mal pünktlich oder wie auch immer. Also die so Sachen, das Vorwurfsvolle, das ist das. Und das ist, glaube ich, ein bisschen in unserer DNA der Kommunikation verankert, wo wir alle nichts für können, wo wir alle irgendwie so gemacht worden sind von der Gesellschaft. Und das wünsche ich mir oder daran arbeite ich auch, dass wir das hinkriegen, dass wir offener miteinander sind, direkter miteinander sind und auch vielleicht nicht so vorwurfsvoll sind. Also das heißt, ne, nicht dieses Du, sondern halt, ich wünsche mir was. Also gewaltfrei. Ich habe ein Bedürfnis, ich wünsche mir was. Der andere kann schon damit was anfangen. Also, ne, das ist. Ja.
Genau, nicht so vorwurfsvoll und nicht so vorschreibend. Ne? Weil an diesem schönen Beispiel mit dem E-Roller, was du gerade hochgezogen hast, ne? Das ist ja der Punkt. Ich mache mir Sorgen um dich und es wäre schön, du würdest gut zur Arbeit kommen. Hast du eine Idee für dich selber, ist ja dann die Frage, wie du dich ein bisschen mehr schützt. Weil du kannst ja mit dem E-Roller ein bisschen langsamer fahren, du kannst einen Helm aufsetzen, du kannst eine Sicherheitskopie anziehen, du kannst sagen, du nimmst lieber einen Bus. Ne? Es gibt ja Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten bei dem zu lassen, der das Leben führt und nicht der den E-Roller gar nicht bedient, jeden Tag.
Ja.
Ne? Also, und da sind wir genau beim Beispiel, E-Roller-Beispiel aufs Unternehmen. Die Geschäftsführer der Friseurbranche haben ganz andere Aufgaben als wie die Mitarbeiter im Salon. Das sind Welten. Ja. Kunsthandwerk, die einen, extrem empathisch, Beziehungsmanagement, Wahnsinn, also People-Business vom Allerfeinsten. Mhm. Und in der Geschäftsführungsebene, klar, Strategie, Zahlen, Steuer befriedigen, was da alles an Sachen noch gibt, Ausrichtung, ne, sich was überlegen. Mhm. Und wie kann man das eben erschaffen? Also einmal in der Kultur, das könnte jetzt ein Thema sein, aber auch vielleicht jetzt mal auf das Thema Workshops zu gehen. Wie schaffe ich es denn, dass wir mal in einem Workshop sind, wo das Team, was der Profi für seine Situation ist, so viel redet, dass der Mensch, der es zum Schluss entscheiden muss, weil er halt auch die Zahlen im Griff hat und vielleicht sein eigenes Geld drin hängt, wissen wir alles, dass der das dann auch versteht und vielleicht sagt, ich gebe jetzt den nötigen Freiraum, dass das Team das selbst kreiert, die Lösung. Setzen wir einen Helm auf oder fahren wir langsamer? Was machen wir denn nun? Muss ja vom Helm kommen. Gib mal bitte unseren Hörern, Schauerinnen, Hörerinnen eine Idee, Wie kann denn so eine Kommunikation entstehen zwischen Team und Geschäftsführung, damit man gemeinsam eine Lösung findet?
Also ich mache das zum Beispiel bei dem Format des Teamtags, was ich mit Teams dann mache, wo natürlich die Leitung und die Teamsituation, beide Seiten sind natürlich mit an Bord, weil ansonsten macht es keinen Sinn, es muss schon miteinander gesprochen werden. Und da gibt es eine Situation, wo ich immer sage, schreibt doch mal bitte eure Wünsche auf, was das Team sich von der Leitung wünscht und was sich die Leitung von dem Team wünscht. Und ich versuche dann immer, so klassisch ist dann, was hast du für Erwartungen? Aber also ne, da bin ich so, keine Ahnung, sozialisiert. Also wenn ich zu hohe Erwartungen habe, kann ich nur enttäuscht werden. Also erwarte lieber weniger, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Und ich versuche das bei diesem Teamtag immer so zu setzen, dass ich sage, wir sprechen nicht von Erwartungen, sondern wir sprechen von Wünschen. Also sag doch mal, was du dir eigentlich von deinem Chef, von deiner Chefin wünscht. Sag du bitte aber auch, liebe Chefin, lieber Chef, was wünschst du dir denn von deinem Team? Und das wird dann moderativ quasi halt von mir begleitet, aber diskutiert, um eben erstmal festzustellen, was dann auch ein schönes Ergebnis ist, dass das Team sagt, ach krass, das wünscht sich mein Chef. Also jetzt nicht nur, sei pünktlich, sei hygienisch, guck, dass das Farblabor immer sauber ist und auch präsentierbar ist. Das sind so die Basics, sondern das, was dann drunter ist.
Die tiefere Ebene.
Das ist halt eher, ich wünsche mir eigentlich einen loyalen Mitarbeiter, der gerne hierhin arbeiten kommt. Ach so, wieso wünschst du dir denn? Ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt ja doch, ich wünsche mir das so. Und dann darüber zu sprechen, das auszuformulieren, führt dazu, dass sich eben Leitungsebene und Teamebene annähert. Dass man, wie du gerade so schön gesagt hast, dieses Thema, die einen machen Zahlen, Daten, Fakten und die anderen machen People's Business und sind eigentlich, das hat mich so begeistert an der Friseurbranche, ein extrem kreativer Beruf, so, und man hat mit extrem kreativen Freigeistern zu tun, was es in der Führung auch schwierig macht. Also, ne, wenn ich da als klassischer Betriebswirt komme und meine Betriebswirtkappe aufsetze, ist das eine andere Geschichte.
Und die Zügel in die Hand nehmen, dann tötest du die Kreativität der Menschen.
Exakt. Und da bringe ich immer die Verbindung zu meiner. Also ich komme ja aus der Agenturenwelt und das ist nichts anderes. Also das heißt, in der Agenturenwelt gibt es Designer. Es gibt ne, Webdesigner, es gibt Typografen, es gibt Illustratoren. Das sind alles kreative Menschen. Das sind Freigeister. Kreativität braucht aber auch einen Rahmen. Das heißt, Kreativität funktioniert schon mit Freiheit und so, aber es braucht einen Rahmen. Ansonsten, das ist bei den Friseuren nichts anderes. Wenn ich dem Friseur gar kein Zeitfenster gebe, wird er da auch 6 Stunden mit dem Kunden sitzen und hat dann nicht das zauberhafteste Balayage irgendwie für 600 Euro Kredenz, sondern wird dann da rausgehen, hat einen wackelknallen Föhn gemacht, ein tolles Styling gemacht und du denkst, das hast du da jetzt 5 Stunden, 6 Stunden gemacht. Ja, ich habe mich da ausgetobt. Ja. Und das ist, die Kreativität braucht Rahmen und gleichzeitig ist es aber wirklich so, und so empfinde ich das, in diesem miteinander sprechen, Wünsche äußern, und sich annähern, indem man erstmal ein Verständnis füreinander kriegt, dass der Zahlen, Daten, Fakten Mensch oder in dem Falle, wenn wir nicht über Filialisten oder größere Kunden sprechen, sondern über die ganz vielen Salons in Deutschland, die vielleicht irgendwie 5, 6 Mitarbeiter haben und die Saloninhaberin Unternehmerin ist, Meisterin ist, die Beste am besten noch vom Umsatz ist, so, ne? Ja, ja. Die muss dann beide Rollen einnehmen. Die hat noch mehr die Schwierigkeit zu sagen, jetzt bin ich Betriebswirtin, ich muss jetzt auch meine Zahlen gucken. Jetzt bin ich aber wieder die People-Managerin, die im Salon rumläuft und guckt, dass die Leute glücklich sind. Jetzt bin ich die Top-Friseurin und die Top-Stylistin und Farbexpertin.
Für meine eine Kundin, ja.
Genau, für meine. Dieses Switchen ist super schwierig. Dafür muss ich aber als Chefin, als Chef hingehen und sagen, ey Leute, ich bin auch fehlbar, ich habe auch Dinge, die ich vielleicht falsch mache. Mir geht's aber hier darum, dass wir gemeinsam etwas Geniales, Geiles schaffen und dass wir ein cooler Salon sind, eine geile Marke sind, ein cooles Team sind, Spaß bei der Arbeit haben. Und ich möchte jetzt von euch wissen, was wünscht ihr euch von mir? So. Mhm. Und gleichzeitig sage ich aber auch, was ich mir von euch wünsche, damit ihr auch ein Gefühl dafür kriegt. Und diese Offenheit im Miteinander, aufeinander zugehen und wirklich miteinander sprechen und sich erstmal zuhören, so, ne, was wünscht sich der andere? Da komme ich halt, da ist halt natürlich die Social Media Welt jetzt nicht unbedingt die beste dafür, da geht es nur darum, wie stelle ich mich am besten dar und wie ist meine, ne, also halt, da gibt's natürlich auch halt Grenzen, da geht's nicht immer um Dialog und Miteinander, sondern viel auch um Monolog, dass ich sage, was was geil ist und die anderen können mit zuhören. Wenn wir aber in der Gesellschaft so rumlaufen und sich das verschlimmert, dann wird es keinen Dialog geben. So, dann kannst du auch sagen, ne, altes Spiel, buch dir deinen Stuhl, ich gebe dir eine Raummiete und bitteschön, mach dein Ding, ist mir egal und ich lebe von der Miete. Das ist aber ja nicht der Wunsch eigentlich. Wir sind Sozialtiere alle, wir wollen miteinander. Deswegen Offenheit, ne, klare Kommunikation und aufeinander zugehen und zuhören.
Offenheit hast du gerade unglaublich schön geschildert, ganz toll. Sich selber auch in seinen Sorgen, Bedenken, Ängsten, Wünschen als Chef auch zu zeigen, sozusagen. Und ich habe gerade nochmal über das Thema Wünsche ganz viel so nachgedacht. Ich kenne das Thema GFK, gewaltfreie Kommunikation, kenne aber insofern, dass ich mal eine Zeit lang einen eigenen Coach dafür hatte, um ein Thema zu klären. Und der hat immer gesagt, ein Wunsch ist ein Wunsch. Und er kann auch verneint werden vom Gegenüber. Und das ist die Abgrenzung zur Erwartung. Eine Erwartung, da hast du im Grunde fast nicht das Recht, Nein zu sagen. Das ist halt gesetzt so von oben runter. Ja, ja. So meine Erwartung an dich sonst. Ne? So. Und ein Wunsch hat ja diesen Freiraum, der andere kann auch Nein sagen und sagen, den kann ich dir nicht erfüllen oder den will ich dir vielleicht auch nicht erfüllen. Und daraus entsteht ja dann ein Gespräch über, wie wollen wir denn miteinander eigentlich wirklich umgehen? Also wenn meine Wünsche nicht akzeptiert werden können oder nicht umgesetzt werden können oder wollen, vielleicht sind wir ja auch an einem Punkt angekommen, wo es gar nicht mehr so gut miteinander geht. Oder wir müssen uns ganz neu aufstellen und Dinge ganz anders machen, damit alle ihre Wünsche erfüllt bekommen. So. Aber da kommt ja dann, das ist deine Vase. Ne?
Genau.
Wenn du da reinsteigst, stellst du fest, krass, warte mal, hier kommen wir an richtig harte Grenzen. Und nicht nur Grenzen in der Oberfläche, so Kratzer in der Oberfläche, die du wegpolierst, sondern da ist plötzlich eine Delle im Blech. Und die musst du entweder, also da wird es schon richtig aufwendig, das wieder rauszubekommen. Ne? Oder eventuell wird es auch gar nie wieder heilen. Und ich glaube, das ist auch eine Angst, warum man die Menschen, die Teams viel zu selten wirklich fragt. Weil eventuell Erkenntnisse kommen, die man dann doch nicht hören wollte.
Und gleichzeitig, das stelle ich fest, in dem Formaten, wenn ich das Thema Positionierung behandle, wie stelle ich mich auf als Unternehmen, das läuft meistens über die Unternehmensleitung und die einen oder anderen nehmen dann Salonleitungen noch mit und so weiter, weil sie sagen, nee, das sind meine Führungskräfte, die will ich mit an Bord haben. Ansonsten ist das viel auf der unternehmerischen Ebene. Der Unternehmer überlegt, wie will ich mich ausrichten. Und das ist, da sage ich oft auch, es kann sein, wenn wir das Unternehmen jetzt stark verändern, dass sich die eine oder andere Person hier nicht mehr wohlfühlt. Genau. Dann muss es gegeben sein und okay sein und von jetzt schon direkt geklärt sein. Es wird Menschen geben, die das Unternehmen verlassen werden. Aber es hilft dem Unternehmen und ehrlich gesagt auch der Person. Also in meiner damaligen Führungsrolle, als ich Geschäftsführer von einer Agentur war mit 25, 30 Leuten, da saß ich auch mal mit jemandem zusammen, wo ich gesagt habe, du bist eigentlich eine super Kraft, du bist eine super Fachkraft. Du hast total was auf dem Kasten. Ich glaube aber, dass die Rolle in diesem Unternehmen für dich nicht mehr existiert. Und es wird immer schwieriger. Und ich würde dir empfehlen, obwohl ich weiß, dass du ein guter Mensch bist, eine gute Fachkraft bist, ich würde dir eigentlich empfehlen, das Unternehmen zu verlassen, dir was anderes zu suchen, weil ich glaube, dass du deine Rolle hier nicht mehr findest. Mit der gesamten Veränderung. Und das muss man zulassen und auch sagen, ja, ich meine, ne, klar, Fachkräftemangel und. Die Diskussion gibt's natürlich auch immer und immer wieder. Also muss ich mich ums Team kümmern. Wenn ich aber sage, ich habe hier ein Team von 20 Leuten und da sind zwei dabei, die stänkern, die machen Ärger, dann haben die natürlich einen Grund, warum die das tun. Aber es kann sein, dass man feststellt, die passen nicht mehr zum Unternehmen. Und 18 Menschen im Unternehmen plus die Unternehmensleitung sagt, eigentlich passt gar nicht mehr. Warum nicht ansprechen und sagen, hey, such dir doch was Neues. Das ist total okay für mich. So, ne? Weil, und da muss man halt gerade bei Veränderungen, es gibt ja, und das ist das, was wir auch zwischendurch besprochen haben in der Folge hier, wo du gesagt hast, die Menschen wollen vielleicht keine Veränderung. Ne? Die Menschen wollen vielleicht das, so wie es immer ist. Ne? Das ist ja auch das, was man vielleicht sonst da draußen so sieht. Ne? Nach langer Merkel-Regierung, da irgendwie waren wir da alle glücklich und eigentlich haben wir gedacht, ah Mist, irgendwie verändert sich ja gar nichts. Es bleibt so, wie es ist. Und jetzt meckern wir alle, dass sich nichts verändert. So, ne? Und ja gut, aber wir haben doch 16 Jahre Ruhe gehabt, so nach dem Motto, da waren wir doch glücklich. Jetzt wollen wir Veränderung haben. Müssen wir auch dem Ganzen Zeit geben, dass wir mal gucken, wie funktioniert Veränderung. eigentlich? Wie kriegen wir das eigentlich hin? Das müssen alle lernen. Und ich glaube, es gibt dann Menschen, die sitzen in den Salons und die wollen sich gar nicht verändern. Die sagen dann, ich will so bleiben, wie ich bin. Die gibt's auch. Und da muss man eben offen auch darüber sprechen, in so einem Positionierungsprozess, in dem Falle, wenn ich mich ausrichte und ich will eben eine andere Dienstleistung anbieten, kann das sein, dass ich die Mitarbeiterin, die eben gerne die 80-jährige Kundin bedient und dem dreimal die Woche die Haare föhnt, dass das nicht mehr zu meiner Dienstleistungsspektrum gehört und diese Person entweder eine andere Rolle bekommen muss im Unternehmen, dann muss ich der Person aktiv das anbieten, ja. Hör mal, dein Job ist in Zukunft Rezeption, oder aber zu sagen, hör mal, wir verändern uns so stark, ich glaube, dass du hier nicht mehr reinpasst. Und das hat nicht mit dir zu tun, sondern mit unserer Veränderung des Unternehmens. Und wir müssen die Menschen dann darauf vorbereiten und auch da ehrlich zueinander sein und sagen, ich baue dir hier nicht mehr den Salon, wo die 30, 80-Jährige die Woche reinkommen, den du halt irgendwie gefühlt den ganzen Tag die Haare legen kannst. Funktioniert nicht. So, ist nicht mehr mein Job, ist nicht mehr meine Welt. Und das muss man dann eben auch dann da richtig kommunizieren.
Ich fand den Aspekt von dir gerade schön, als Unternehmer, es ist nicht mehr meine Welt. Und Achtung, wenn wir das jetzt ändern, ist es denn dann noch deine Welt, lieber Kollege, lieber Mitarbeiter, oder eben nicht? Und jetzt, wir kommen trotzdem, Nils, wieder an den Punkt vorbei. Das war ein schönes Beispiel mit der Merkel-Zeit, ne? Wir Deutschen sind ja ein unglaublich wir lieben es zu bewahren. Dinge so zu lassen, wie sie sind. Und wir sind das ja auch viele Jahre irgendwie so gewöhnt gewesen. Das ist aber jetzt vorbei, weil natürlich auch die Welt sich so schnell dreht. Ne? Und wenn ich auf die Branche gucke, ich bin seit 26 Jahren in der Branche. Ne? Also ich kenne gefühlt Branchen. Also das war, weil ich angefangen habe zu lernen, war das genauso, wie du es gerade mit den 80-jährigen Damen beschrieben hast. So habe ich gelernt. So. Und heute gehen Kunden seltener zum Friseur, obwohl sich Preise noch gar nicht verändert haben, so Geschichten, ne? Weil die Konsumpriorität wegrutscht. Unser Wahnsinn, was sich da so tut. Und in diesem Wandel habe ich das Gefühl, sind ganz viele Menschen, ich bleibe stehen, ich lasse mich nicht umwerfen. So. Aber dieses, ich lasse mich nicht umwerfen, die Welt ringsrum, die wirbelt ja einfach weiter. Und du wirst, ich glaube, dieser Satz, wenn du dich nicht änderst, gehst du mit der Zeit. Also, nee, du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. So, ne?
Genau, ja, genau.
Der ist sowas von auf dem Punkt in dieser aktuellen Welt, aber wir haben noch nicht gelernt, Veränderungen so in irgendeiner Form zu mögen.
Ja, genau.
Weder die Chefs noch die Mitarbeiter wohlgemerkt. Ne?
Ja, ja, das ist wirklich, das ist dann, ne, da sind wir jetzt quasi schon in dem Philosophen-Podcast, dass wir wirklich, ne, dass wir halt wirklich überlegen, wie würden wir es denn gesellschaftlich hinkriegen, dass wir gesellschaftlich Spaß daran finden. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, ich sitze jetzt hier in Trier im Altbau irgendwie in unserem Büro hier von, keine Ahnung, 1800, ich weiß nicht, was hier passiert ist schon früher, aber ich fahre jetzt nicht weit, dann bin ich in Luxemburg auf der anderen Seite und bin in einem anderen Land, habe eine andere Kultur, habe aber auch ein kleines Land. Die Luxemburg hat um die 600.000 Einwohner, eine wunderbar internationale Kultur. In Luxemburg gibt es circa 50% Ausländer in Anführungszeichen, das heißt alles Internationals, so. Und 50% so. Dieses Land ist klein und kompakt und ist aber in der Lage, sich immer wieder zu verändern, schnell zu sein. Und das ist der Vorteil bei dem kleinen Land. Wir sind natürlich als 85 oder was hatte ich gestern Abend irgendwie 84 Millionen oder 84,7 Millionen sind wir jetzt in Deutschland. Das ist natürlich ein behäbiger, schwerer Tanker, den muss man erstmal bewegen. So. Aber wir müssen lernen, meines Erachtens, auch wenn es aus Coach-Sicht falsch ist, das Wort müssen zu verwenden, aber in der Form bin ich da absolut Berater und sagt, wir müssen lernen, dass Veränderungen stattfinden und dass Veränderungen wichtig sind und dass wir aktiv uns damit beschäftigen, welche Veränderungen können wir denn machen? Die muss ja nicht sofort heißen, wir machen jetzt aus der Demokratie eine Monarchie und dann, ne, da sind wir Deutsche vielleicht auch ab und an immer, ne, also ich muss nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, die CDU ist nicht mehr konservativ genug, direkt die AfD wählen, ne, also um jetzt mal das politische Beispiel zu nehmen. So, ne, also ich kann auch was anderes wählen, ich kann auch, ne, also ich kann auch was Demokratisches wählen und kann da die Veränderung herbeiziehen. Ich kann auch sagen, ich engagiere mich jetzt selber und tue selbst etwas dazu bei. Ne? Wir Deutschen neigen ja auch dazu, ne, bei Herbert Grönemeyer gefällt mir das musikalisch, das Weinerliche, aber ansonsten denke ich immer, Mensch, würde auch zu jammern. Ne? Also wenn es irgendwo, also ne, es gibt sehr viele Länder, also uns geht es eigentlich ganz gut, deswegen haben wir, glaube ich, noch die Zeit zu jammern und auf dem Sofa zu sitzen und die ganzen Talkshows zu gucken. Wir müssen lernen, selber rauszugehen, selbstwirksam, selbstbestimmt zu sagen, hey, ich kann es anpacken, ich kann was verändern im Kleinen. Und Veränderung macht Bock, Veränderung macht Spaß. Lass uns doch, ne, also ich habe auch nicht mit Schuhgröße 43 angefangen zu laufen. So, ne? War auch so, ne, war auch spannend, dahin zu kommen, ne? Und dann irgendwann zu sagen, perfekt, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das. Man muss da Spaß dran finden. Neugierig bleiben, offen bleiben und zu sagen, es verändert sich eh alles. Ich kann mich dagegen nicht wehren. Ne?
Das ist was für ein schönes Beispiel. Vor allem auch erkennen, dass auch sogar in den vielen Merkel-Jahren oder so, ne, wo wir das Gefühl rückblickend haben, es hat sich nichts verändert, anzuerkennen, es hat sich ja immer was verändert. Das Klima ist ja nicht erst seit gestern. Also das erste große Hochwasser, was ich kenne, ist schon 20 Jahre her. So, ne?
Ja.
Es ist ja praktisch immer alles im Wandel, vor allem auch in uns selbst. Also wir als Menschen mit unseren Ideen, Mustern vom Leben, von unseren Glaubenssätzen, auch das ändert sich ja. Ne?
So. Ja.
Du hast gerade das Beispiel gebracht vom kleinen Land Luxemburg und da ist mir was klar geworden. Ich habe gerade was gelernt. Ich nehme jetzt mal so ein Unternehmen mit 20 Friseuren. Dann ist das ja eigentlich eine ultra kleine Einheit. Ultra klein, Entschuldigung, wenn wir auf Schlips reden, ne? Für viele ist das ist ja eine kleine Einheit und eigentlich total agil. Eigentlich könnten die machen, wie sie wollen, ne? So. Aber wir vergessen, dass die Kunden sich wie Mitarbeiter des Unternehmens anfühlen. An jedem dieser 20 Leute hängen 100, 150 gebundene Kunden. Ne, wie deine Frau, die geht zu der einen Friseurin, die sind an die gebunden und die bedenken unsere Mitarbeiter ja immer mit. Mhm. Wenn ich mich jetzt verändere, also die, wir denken, wir sind nur 20 Mann, aber die sind ja in einem Konstrukt von 200 Leuten. Mhm. Die sind eine große Einheit aus ihrer Sicht.
Ja.
Das ist gar nicht mehr so einfach.
Ja.
Also das wurde mir gerade nochmal klar, dass dort einfach auch eine, wir sind viel größer, als wir denken, wenn wir denken, wir können es mal eben schnell verändern. Da hängt so viel noch mehr hinten dran, das Systemische da ist es. Ne?
Das ist so, das ist so.
Nils, Blick auf die Uhr. Ach Gott.
Ja.
Ich war scheiße.
Erst hast du oh Gott gesagt und dann scheiße. Jetzt, ne, ist die Frage.
Ich bin da auch manchmal zerrissen zwischen meinen Religionen. Ne? So.
Ja.
Nils, ich muss mich mal kurz sortieren.
Ja, klar.
Ich gucke auf den Zettel. Meine Hörer wissen das auch immer. Es gibt immer einen großen Zettel vor mir. Und ich guck gerade, ob wir alles gesprochen haben. Ja, im Grunde schon. Vielleicht mal noch so ein paar Worte von dir. Was ist denn der Vorteil, wenn ich mal mich reintraue in den Prozess, das Team mitzunehmen? Was ist der Vorteil? Was entsteht daraus an positiven Aspekten, die vielleicht auch besser sind als das bisschen Risiko, was ich mitbringe als Unternehmer, wenn ich mich traue, mein Team zu fragen? Es hängt ja ein Risiko dran. Es kommt ja irgendwas. Das ist das Risiko. Aber was ist denn der Vorteil, der entsteht, wenn ich mich das traue und die Leute wirklich frage, wie sie es brauchen oder wie es besser ist aus ihrer Sicht? Was ist der Vorteil? Was entsteht?
Der Vorteil ist, also für mich ist es wirklich so, dass ich denke, wenn ich, also das ist wie, du hast das zwischendurch oder wir haben das im Gespräch zwischendurch gesagt, die einen sagen, ja, die denken da unten so und die denken da oben so. Das ist im Endeffekt natürlich völliger Quatsch. Es gibt nicht die da oben und die da unten. Das ist genauso wie in der Politik oder wie auch immer, das gibt es halt so. Und wenn ich aber halt aktiv das Team mit einbinde, weiß ich aus erster Hand, was sie wirklich denken. Und das kann auch mal wehtun. Da muss ich natürlich mutig für sein, dass ich vielleicht auch mal höre, der Chef, die Unternehmensleitung ist vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, zu direkt oder vielleicht auch cholerisch oder was auch immer, irgendwelche persönlichen Eigenschaften, wo sich jemand vielleicht auf den Schlips getreten fühlt. Aber ich muss diesen Mut haben, weil nur dann kriege ich mit, was mein Team wirklich will. Und nur dann hört es auf, dass ich sage, ja, die denken ja so und so, ja, die machen ja das und so. Es hört nicht auf. Und das ist meine Erwartungshaltung, ohne einen Wunsch zu nennen, sondern meine reine Erwartungshaltung. Eine Unternehmensleitung hat sich dafür im besten Falle aktiv entschieden, diese Position oder diesen Job oder dieses Unternehmen zu gründen, zu leiten, zu machen, zu tun. Dann ist es auch die verdammte Aufgabe, da mit dem Team darüber zu reden und das Team zu fragen. Wenn ich sage, meine Mitarbeiter sind nur ein reines Profit Center und es ist nur eine Nummer von vielen. Dann brauche ich nicht an der Kultur arbeiten, dann geht es rein um die Gewinnmaximierung Und dann ist es nur ein, wie du gerade so schön gesagt hast, eine reine kleine Schönheits-OP. Und ich hangel mich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat weiter. Dann muss das aber auch klar sein. Dann ist das klar gesetzt und dann brauche ich nicht in die Tiefe zu gehen.
Und dann hör auf zu jammern.
Dann hör auf zu jammern und frag mich nicht, wie es besser geht, weil das, was du vorhast, funktioniert so nicht. Du arbeitest leider mit Menschen, nicht mit Robotern. So,
richtig. Ne?
Und wenn du aber nachhaltig eigentlich im Kopf hast, dass du mit dem Team arbeiten willst und eigentlich wissen willst, was Sache ist, sei so mutig und nimm's in die Hand und sprech's an. Der Vorteil in größeren Strukturen ist ja noch, hey, du hast noch einen Puffer, da ist noch eine Salonleitung dazwischen, eine Bereichsleitung dazwischen, was auch immer. Du hast immer noch jemanden dazwischen, der quasi halt übersetzen muss, was auch ein guter Puffer sein kann. Ne? Also das aktiv zu nutzen und zu sagen, ich will mal was abfragen, ich traue mich aber nicht ganz, ich nehme die Salonleitung und sag der Salonleitung auch, wir haben was vor in der Unternehmensleitung, das kann man aktiv auch nutzen. So, ne? Dass man nicht die direkt volle Kanne mit den Stahlträtern vor die Schienbeine tritt. So. ne? Da kann man auch wenigstens ein bisschen noch eine Gummisohle davor setzen.
Ja.
Aber es ist wichtig, dass man mutig ist und offen ist dafür, zu wissen, was will das Team eigentlich? Weil ansonsten kriege ich nicht raus. Es bleibt immer dieses, ich denke das so. Und dann bleibt immer klassisches Konzernthema, wenn ich halt in irgendeiner Managementzelle sitze mit meinen 20 Leuten, die das Unternehmen lenken und ich spreche nicht mit der Basis, ne?
Ja.
Dann gibt es irgendwann ein Problem. Ja, weil die Basis läuft in eine Richtung und die Unternehmensleitung läuft in eine Richtung. Und wenn ich ein wahres Interesse an meinem Unternehmen habe und an der Zukunft meines Unternehmens, habe ich auch ein wahres Interesse, gerade in der Friseurbranche, an meine Humanressource, an meine Menschen, an mein Team, weil ohne die funktioniert das Business nicht. Dafür gibt es leider noch nicht die automatisierte Robotergeschichte, wo ich mich hinsetze und sage, ich habe ein neues Business und ich gehe da rein, stecke da meine Kreditkarte rein, dann kommt der Roboter und macht mich fertig. Das gibt's nicht. Also von daher muss ich in die Situation kommen, eben zu fragen, hey Team, was braucht ihr, was sind eure Wünsche? Und auch da eben, das Thema Wünsche ist wie ein Geschenk, das ist einseitig.
Genau.
So, ne? Das heißt, ich gehe da hin und sage jetzt mal, was wünscht ihr euch? Das heißt nicht, dass ich alles verändere. Das heißt nur, ich nehme es auf, ich hole es ab und danach entscheide ich wieder weiter. Auch da muss man sich als Unternehmensleitung vielleicht den Druck ein bisschen nehmen. Nur weil ich das Team frage, heißt das nicht, ich muss jetzt das Unternehmen auf den Kopf stellen, sondern ich will wissen, was braucht das Team? Und der Vorteil ist dann ganz klar, du kannst effizienter dein Unternehmen umbauen und umstrukturieren, weil die Menschen, wie du gerade gesagt hast, die 20 Leute, die halt 200 Kunden bedienen, haben das beste Abbild, was der Markt braucht, wie der Kunde tickt, wie die Menschen bedient werden wollen. So, da kannst du noch so viel Bücher lesen und dich mit anderen Unternehmern unterhalten. Du musst wissen, wie funktioniert der Kunde, wie ticken die Mitarbeiter, wie tickt der Markt? Und da bitte an der Basis die Umfrage, beschäftige dich an der Basis, denn nur dann kannst du effizient und effektiv gestalten und entwickeln.
Nils, dem gibt es jetzt gerade nichts hinzuzufügen. Die letzten 3 Minuten waren die Zusammenfassung des Gesprächs, warum es sich lohnt, die Teams wirklich wahrhaftig mit wahrhaftigem Interesse zu integrieren. Ihnen nicht nur das Gefühl zu geben, dass man sie hört, sondern sie wirklich zu hören. Mega.
Ja.
Und es gibt Möglichkeiten, das hast du ganz am Anfang gesagt, Moderatoren, also ich weiß auch, das braucht diesen Externen, das kriegst du nicht hin, weil der frei, also kriegst du als Interner, als Teilnehmer des Systems nicht hin. Du brauchst den externen Blick, weil du, ich, Jörn, Dominik, wer auch immer, vorurteilsfrei in die Gesichter der Menschen. Und höre mal das, was sie sagen und haben nicht im Hinterkopf schon wieder, ja. Ne? So.
Ja.
Und dann kommen so ganz andere Ergebnisse. Nils, ich runde das jetzt ab, unser Gespräch.
Jawohl.
Superschön. Tausend Dank für dieses viele, was du hier auch wieder reingegeben hast. Nicht wieder, sondern was du hier reingegeben hast. Dass du dich da so öffnest. Und ich habe gerade auch wieder gemerkt, ich freue mich darauf, den Termin, dich mal in live dann zu erleben, weil ich bin ja als Gast dabei. Und ich finde das einfach toll, wie du dafür auch brennst. Also ich hatte mehrmals im Gespräch das Gefühl, dass diese Vision, Menschen mehr zu verbinden, das ist so ein kleines Lebensding. Habe ich so wie wahrgenommen. Ne? So, also
schön, ja. Ist immer schöner, wenn man das hört, als wenn man das selber sagt. Aber das würde ich so unterstreiten. Ja.
Da war so viel Power drin und so viel Herzblut für Verbindung. Und das finde ich toll und schön, dass du in der Branche mit agierst und da mitgestaltest. Merci dafür.
Sehr gerne.
Drei schnelle Fragen zum Schluss. Was kannst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Das lerne ich schon mein Leben lang, Nein zu sagen. Das heißt, das ist, fällt mir immer wieder schwer. Ich habe halt dann doch im positiven Sinne ein kleines Helfersyndrom in mir drin und meine starke Neugier und meine Aktivität führt dann dazu, dass ich häufiger Ja sage und sage, tolles Projekt, klasse, das mache ich auch noch und da habe ich auch Interesse dran. Und da kann ich noch. Und dann ist es so, dass man irgendwann denkt, Mist, wann soll ich das machen? Sonntagabend, Sonntagnacht, irgendwie wollte ich doch eigentlich eine 5-Tage-Woche beibehalten, muss jetzt nicht 6 oder 7 Tage arbeiten. Und dann merke ich, okay, das Nein-Sagen fällt mir schwer aus verschiedensten Gründen und das lerne ich nach wie vor.
Was denken Menschen über dich, was gar nicht stimmt?
Müssten wir jetzt die Menschen fragen, aber, müssen wir jetzt die Menschen fragen. Es gibt halt eine Situation, die ich mal hatte im Berufskontext, wo ich gedacht habe, wenn man mich kennenlernt, meint man halt, ah, das ist ein lustiger Typ, der ist witzig. Und was ich irgendwann mal festgestellt habe, dass die einen oder anderen denken, nur weil man lustig ist, humorvoll ist und flapsig ist, kriegt man die qualitative Tiefe nicht rein. Und das fand ich ganz spannend, dass irgendwann durfte ich dann quasi qualitative Tiefe gewinnen. Und dann hat die Person mir das auch gesagt, krass, ich dachte eher, du bist hier mehr so der Klassenclown, der hier die gute Unterhaltung macht. Ja. Aber dahinter kommt dann quasi nichts an der Oberfläche in der Tiefe. Und das fand ich dann krass, dass die Leute denken, nur weil man humorvoll oder witzig ist oder eventuell halt ein bisschen über die humorvolle Schiene kommt, kriegt man es in der Qualität nicht hin. Und das fand ich ganz schön, dass ich da dem einen oder anderen das mal gegenteilig beweisen konnte, dass man auch mit Witz und Humor Qualität und Tiefe gewinnen kann.
Vielleicht ist es sogar der Witz und Humor, der einen die Tiefe erst zulassen lässt, ne? Wenn du zu ernst bist.
Ja, genau. Ja, kann auch sein.
Glaube ich manchmal. Ja. Ich bin die gute Fee. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
Ich wünsche mir für die Friseurbranche, dass nach wie vor die Anerkennung des Berufes einfach noch stärker und noch höher angesiedelt ist. Ich finde es einen wunderbaren Beruf. Ich finde es ein irrsinnig kreatives Handwerk. Und wenn ich halt einen super kreativen Handwerker will, muss ich dafür auch bezahlen. Und dann muss mir das wert sein. Und ich wünsche mir, dass man wegkommt von dem klassischen, ich kaufe diese Leistung ein, hinzu. Das ist immer mein Wunsch, so wo ich sage, ich habe heute Lust auf 1 Stunde Friseur, ich gönne mir 1 Stunde. Ich habe Lust auf 2 Stunden Friseur, ich will 2 Stunden. Was kostest du die Stunde? Ich gebe dir das Geld. Mach mit mir, was du möchtest. Mach mich schön. Mach mich anders, worauf ich Lust habe.
Verwöhne mich.
Das heißt, genau, das ist das, was ich mir wünsche. Eine gerechtere Bezahlung in Form von halt, ich kaufe Zeit ein und die Zeit lasse ich dann den kreativen Handwerker walten und schalten und kreieren. Und das wünsche ich mir, dass das noch mehr in der Gesellschaft bei den Kundinnen und Kunden ankommt und diese Wertschätzung an der richtigen Stelle ankommt.
Vielen Dank, Nils, für diesen Wunsch. Und aus dem letzten Satz von dir nehme ich nochmal raus, in der Friseurbranche ist unfassbar viel da. Wir würden das hinkriegen, wenn wir die Ressourcen mal bündeln, alle einbeziehen und gute Entscheidungen treffen. Und danke, dass du mitmachst. Dass du da dabei bist, dass du das mit kreierst und vor allem diese Verbindung mit erschaffst, finde ich bombastisch. Dankeschön. Danke für das schöne Gespräch. Ich drücke jetzt den Aufnahme-Stopp-Button und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Danke.
Danke dir, Thomas.